Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Viertelstunde, die entstanden ist aus 20 Stunden, die ich wiederum rein versenkt habe in ein Spiel, das mir ganz unerwartet begegnet ist, jetzt während der Silvesterfeiertage. Ein Spiel, das schon längere Zeit auf meiner Festplatte schlummerte. Es ist nämlich schon im Dezember 2021 erschienen. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir dann jetzt gedacht, komm, spielst es doch jetzt einfach mal. Und plötzlich waren 20 Stunden vorbei und plötzlich sitzen wir hier und reden darüber, über War Tales mit Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo Dom. Bitte sag mir nicht, dass du während der Silvesterparty auf War Tales gekommen bist, in dein Arbeitszimmer gegangen bist und einfach den Jahreswechsel durchgespielt hast.
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe Silvester brav in der Anwesenheit von Menschen verbracht, wie ich es mir vorgenommen hatte. Und das Spiel ist mir dann tatsächlich begegnet nach Silvester, als sich der Rauch gelegt hat und man wieder bei Sinnen war. Habe ich mir wirklich gedacht, so, spielst es doch einfach mal. Es lächelt dich doch schon seit Jahren an.
Hast du bei Google gesucht, gute Katerspiele?
Ja, das war wirklich einhändiges Durchscrollen durch die Steam-Bibliothek, was noch nie installiert wurde. Und dann sah ich das Ding und dann fiel mir wieder alles ein.
Ach Moment, du hattest das schon in deiner Bibliothek?
Ja, genau. Das ist nämlich der absolute Knaller. Ich habe mir das Spiel gekauft, ziemlich frisch, als es in den Early Access gerutscht ist, nämlich am 1. Dezember 2021. Irgendwo drumherum habe ich mir das gekauft, aber nie gespielt. Und ich kann dir auch sagen, warum ich sofort gekauft habe, zumindest damals. Ich war nämlich von dem Pitch dieses Spiels, von der Idee, die es anbietet, völlig begeistert, weil es genau das ist, worauf ich Bock habe. Man kann es ja mal ganz kurz versuchen zu umschreiben. Ich werde immer gerügt in den Gesprächen abseits des Mikrofons, wenn ich den Vergleich mit Battle Brothers wage, weil das kennt angeblich niemand. Deswegen nehme ich das bekanntere Spiel XCOM. Es ist so ein bisschen XCOM im Mittelalter. Statt aber die Welt zu retten, geht es eigentlich nur darum, eine Söldnerbande in so einem historisch anmutenden Mittelalter-Fantasiewäldchen eigentlich nur von Honorar zu führen. Es geht darum, Geld einzunehmen, damit niemand aus der Mannschaft die Gruppe verlässt. Und das ist es im Grunde. Das ist die Beschreibung von War Tales und genau das, wonach es mir gedürstet hat.
Und wie bist du darauf gekommen? Also du bist so jemand, der immer noch bei Steam guckt, was es Neues gibt oder wie machst du das?
Das war tatsächlich, aber in dem Fall war es anders. Es war irgendeine Trailer-Show, bei dem ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe. Ich traue mich nicht mehr zu sagen, was der Anlass war. Es war aber irgendeine Livestream-Übertragung, wo eine Reihe von Spielen vorgestellt wurde und War Tales war da so zwischengeschoben. Hatte so einen ganz netten Trailer, der dieses Spielkonzept schon vorstellt und dann wusste ich ja schon anhand der Beschreibung, okay, das ist definitiv mein Genre, hat ein historisches Setting, also auch deswegen interessant. Wenn es jetzt noch eine tolle Geschichte oder sowas erzählt, mega geil.
Ja, ein XCOM-Klon. Oh mein Gott, das ist ja auch ein furchtbarer Begriff. Also praktisch Rundenstrategie auf einer mit Taktikfokus auf irgendeiner überschaubaren Karte mit einem begrenzten Team. Ist auf jeden Fall irgendwie ganz spannend. Und der Entwickler ist ja gar kein unbeschriebenes Blatt.
Ja, richtig. Da hast du ja noch gelacht, als ich im Wochenmeeting gesagt habe, das ist doch von Shiro Games, Sebastian, das kennt man doch. Und da hast du aber völlig richtig gesagt, muss man nicht unbedingt kennen, wenn man sich nämlich nicht in dieser Bubble bewegt, nämlich Shiro Games haben sich einen Namen gemacht für Northgard, ein Echtzeit-Aufbaustrategiespiel mit so einem pummeligen Wikinger-Look, in seiner Nische als sehr erfolgreich gewesen. Also das ist ein Spiel, da findest du heute immer noch Multiplayer-Matches, obwohl es eigentlich nur so ein Indie-Strategiespiel ist. Und sie haben in jüngerer Vergangenheit Dune Spice Wars entwickelt. Ein Spiel, das ich allerdings nicht gespielt habe, aber ich wollte es doch mal nennen.
Ja, das soll zumindest nicht ganz furchtbar gewesen sein. Ja. Hat auch eigene Ideen. Und ja, so sind sie ein Studio, was sich so ein bisschen in etablierten Genres austobt und so ein eigenes Ding dreht. Und herrje, du hast ja auch vorhin das Wort Battle Brothers in den Mund genommen. Wenige unserer Freunde zu Hause an den Geräten werden das jetzt kennen, aber Battle Brothers sticht vor allen Dingen hervor, dass deine Crew, deine Party, deine Heldengruppe, deine Kämpfer durch so übergroße, kreisrunde Porträts auf der Karte repräsentiert werden. Und dass es eben auch ein fummeliges Strategieding ist, wo man mit einer größeren Gruppe kämpft. Und das scheint ja bei War Tales auch so ein bisschen die Essenz zu sein. Das ist keine kleine Party von 2 bis 3 Mann, sondern eine richtig große Gruppe an Söldnern, die du da durch den Wald schickst, ne?
Genau, also im Grunde gab es ja genau dieses Spielprinzip schon eben bei diesem, eigentlich muss man so nennen, Vorbild Battle Brothers, ein Spiel von einem Hamburger Entwicklerteam, das auch schon vor vielen Jahren erschienen ist und genau diese Idee auch schon umgesetzt hat, eben aber mit dem großen Unterschied, den du gerade beschrieben hast, inszenatorisch ist Battle Brothers also nicht jedermanns Sache, sage ich mal. Es hat so eine sehr reduzierte Ästhetik, erinnert in den Kämpfen eher an Brettspiele als an ein wirkliches Computerspiel, aber hat trotzdem einen Charme, den ich zumindest sehr mag. Und War Tales kann man jetzt so ein bisschen begreifen als ein etwas runtergedummtes, runtergedampftes Battle Brothers mit einer sich etwas mehr anbiedernden Inszenatorik, nämlich tatsächlich, die Kämpfe sehen aus wie Kämpfe, da sind wirklich 3D-Figuren in einer 3D-Umgebung und zwischen den Kämpfen bewegt man diese Söldnergruppe über eine ganz ansehnliche Weltkarte.
Das hat so in den Kämpfen so, wenn ich mir die Screenshots anschaue und den Trailer, so den, so einen klassischen Rollenspiel-Look eigentlich, isometrische Perspektive, 3D-Charaktere, ja, so allerlei Biome, auf die man so drauf schaut. Es könnte auf den ersten Blick auch ein Divinity Original Sin sein oder so.
Ja,
das ist ja. Also, oder weiß ich nicht, in Sacred. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus.
Also, ja, also vielleicht kann ich das ja nehmen, um zu sagen, warum ich da so zögere. Ich verstehe, woher du kommst, aber eine große Sache, die ich an War Tales, ich habe mich natürlich gefragt, was ist eigentlich los? Warum habe ich mich da drin so verloren? Und ein Grund dafür ist, und deswegen zögere ich da so bei der Zustimmung, es ist sehr clean. Das UI, vor allem auch während der Kämpfe, das Interface, mit dem man sich auseinandersetzt, das ist sehr clean. Da gibt es keine unnötigen Effekte. Es gibt keine komischen Spratzer von irgendwelchen Magiepartikeln, sondern es fühlt sich sehr schlammig und sehr echt und sehr, also ich will es fast zu sagen, irgendwie so historisch an, wie so eine Netflix-Serie, die im Mittelalter spielt, weil wirklich hier alles so runter gedampft wurde auf Effekte, die man wirklich auf einem Schlachtfeld erwarten würde. Blut, Schlamm, Matsch, Regen, das war's. Und das ist was ich jetzt gemerkt habe, ein ganz großer Grund, warum ich diese Kämpfe in ihrer Inszenierung so mag. Ich habe nämlich, nachdem ich War Tales gespielt habe, mal in Genre-verwandte Spiele gespielt. King Arthur zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie der Untertitel heißt. Auch so ein Ding, was vor einiger Zeit erschien, ähnliches Spielprinzip. Und das ist zugeklatscht mit Effekten und Anzeigen und wow, wow, wow. Und das gibt's bei War Tales nicht. Und das ist was ich sehr geschätzt habe.
Ah, das gibt also diese mittelalterliche Fantasie in diesem Spiel, die nicht durchsetzt ist mit Kobolden, Zauberern und Drachen und Druiden und Nekromanzern, sondern eher so ein bisschen söldnerlastig, kriegerisch, bodenständiger.
Genau, richtig.
Das kann ich schon verstehen, dass man da so drauf steht. Aber erklär mal so ein bisschen, was man im Spiel jetzt eigentlich macht, woraus deine Söldnergruppe besteht, was so die einzelnen, ne, was in der Spielepackung so für Einzelteile rumklappern.
Also, es ist eigentlich ganz einfach. Man beginnt das Spiel, indem man sie erstmal so seinen Start-Söldner-Gruppe aus 4 Leuten zusammenwürfelt. Das passiert in einem ganz, ganz rudimentären, also Söldner-Gruppen-Editor, möchte ich sagen. Und das funktioniert so, dass man sich in 3 Menüs, die aufeinanderfolgen, die Biografien dieser Gruppe zusammenklickt. Da hat man so jeweils eine Handvoll an Optionen. Und das ist natürlich ganz klassisch ein Stellvertreter für verschiedene Charakterwerte und Einstellungen, die diese Gruppe dann bestimmen. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, okay, meine Gruppe Söldner ist ein Haufen entlaufener Bauernjungen, die auf der Flucht vor dem Gesetz sind und besonders tief schlafen nachts. Und dann hast du plötzlich eine Gruppe am Ende, die beginnt schon direkt gesucht von der Polizei, sage ich mal, schläft nachts besonders gut, erholt sich also auch gut, droht aber auch nachts einfacher überfallen zu werden von anderen Gruppen. Und das ist im Grunde alles, was du einstellst und dann geht es los. Und das Spiel ist gegliedert in verschiedene Regionen, die sind, also erinnern alle ganz dolle an europäische Landschaften, also viel Wald, viel Grünflächen, kleinere, größere Städte. Und dann ist die Idee, dass du in diesen Regionen, die in sich auch abgeschlossen sind, entweder wirklich einfach nur von Auftrag zu Auftrag lebst. Das heißt, du ziehst mit deiner Gruppe, wirklich in Echtzeit bewegt die sich über eine Weltkarte, wie man es von so einer historischen Landkarte kennt. Die läuft dann zum Beispiel in ein Städtchen hinein. Dann kannst du mit einem Klick die Taverne besuchen. Dann öffnet sich so ein Standbild mit einigen wenigen Animationen wie ein kleines Diorama, wo du dann Aufträge einsammeln kannst und dann ziehst du hinaus in die Welt zu den Markierungen, wo diese Missionen zu spielen sind und erledigst die Aufträge und sammelst dein Geld. Und drumherum wird noch, auch das muss ich noch erzählen, eine Geschichte erzählt. In jeder Region gibt es so eine Art roten Storyfaden, ein Ereignis, dem wir so ein bisschen nachjagen können. Zum Beispiel in einer Region, in der sehr viel Wein angebaut wird, scheint eine Art Pest, die Menschen in ihrem Griff zu haben. Viele Leute sterben und das sorgt für Unruhen. Und jetzt kann man so ein bisschen dieser Geschichte folgen und herausfinden, was hat's mit dieser Pest auf sich? Wie kann man versuchen, den Leuten zu helfen? Will man das eigentlich? Und daran geknüpft sind wieder so ein paar einzelne Story-Missionen. Muss man aber nicht. Man kann auch einfach in den Regionen rumlaufen und eigentlich einfach nur endlos Geld verdienen und Kämpfe schlagen.
Okay, du verdienst also Geld, du hast eine Söldnertruppe. Was machst du dann mit dem Geld? Inwiefern kannst du deine Truppe erweitern oder ausrüsten und anpassen?
Vor allem nutze ich das Geld zum einen wirklich für die Honorare. Regelmäßig sagen die Leute nämlich so, es wird mal wieder Zeit, wir wollen unser Geld. Und je nachdem, was du für Leute mit dabei hast, wollen die auch unterschiedlich viel Gold als Belohnung, als Honorar haben. Und zum anderen investierst du das Gold vor allem auch in Nahrung. Und das ist so eine Besonderheit bei diesem Spiel. Deine Leute wollen natürlich auch essen. Die wollen nicht nur Geld, sondern die wollen auch Verpflegung. Und da musst du immer einen Blick darauf halten, dass deine Leute möglichst ausreichend Essen im Rucksack haben. Das funktioniert so: Während du dich über die Weltkarte bewegst, ermüdet deine Gruppe allmählich. Da wird auch sehr prominent so ein kleiner Ausdauerbalken angezeigt. Und wenn der irgendwann auf Null gerutscht ist, heißt es, oh, 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 jetzt wird's mal Zeit, das Lager aufzuschlagen. Dann drückst du auf den Knopf und landest in einem neuen Bildschirm und dann siehst du, wie all deine Männlein und übrigens auch Weiblein um ein Lagerfeuer herumsitzen und dann kannst du bestimmen, was für Essen auf dem Teller landen soll. Und dann steht da auch ganz genau, was die Gruppe verlangt, damit sie satt schläft. Und wenn du das erfüllst, dann wacht sie mit einem kleinen Bonus am nächsten Morgen auf. Wenn du allerdings nicht genug hast, dann steigt die Unzufriedenheit. Und irgendwann werden die Leute auch sagen, also dieser Arbeitgeber, 1 von 5 auf Kununu, auf diesem Bewertungsportal, ich hau ab. Und das ist die zweite Ausgabequelle für dein Gold.
Okay, und so die Charakterentwicklung, das Stärkermachen der eigenen Truppen, das ist ja etwas, was in diesem Genre irgendwie auch einen super Reiz und eine Motivation ausmacht. Wenn ich mich an XCOM erinnere, wie mir da das eigene Squad, das ich nach Arbeitskollegen benannt habe, ans Herz gewachsen ist und wie es immer weiter spezialisiert wurde, das war schön. Das gibt's hoffentlich hier auch.
Ja, genau. Also das gibt's ja auch. Das ist ja auch dieser Reiz dieser Art Spiel, dass deine Figuren nicht natürlich einfach nur aufleveln und stärker werden, sondern dadurch werden sie auch immer wertvoller. Ein Söldner, der auf Level 1 in diesem Spiel beginnt, unterscheidet sich erheblich in seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten von einem Söldner auf dem Maximallevel 11 ist es aktuell, glaube ich. Und das ist schon mal was sehr Befriedigendes. Das heißt, man merkt, wie sich die Figuren weiterentwickeln. Und das geschieht auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum einen ganz klassisch: in jedem Kampf werden Erfahrungspunkte gesammelt, dann steigen sie im Level auf, dann kann man bei grundlegenden Charakterwerten Punkte verteilen, also Stärke, Gesundheit, Ausdauer und so weiter und so fort. Die schalten aber auch regelmäßig neue Fähigkeiten in einem kleinen Fertigkeitenbaum frei, dass dann zum Beispiel der Schildträger, der kann sich jetzt aussuchen, möchte er als neue Fähigkeit lernen, mit seinem Knüppel auf den gegnerischen Kopf zu hauen, damit der in der Folgenrunde weniger Schaden anrichtet, oder will er lieber einen defensiven Skill lernen. Das kann man dann entscheiden. Das ist aber nur sehr rudimentär. Also das sind so 4 bis 5 Entscheidungen pro Figur insgesamt. Oh ja. Aber es ist genau ausreichend, damit man eben doch so ein bisschen, ne, man freut sich drüber, wenn man es mal machen darf. Und das ist auch immer noch genug, hat genug Einfluss auf die Schlachten selbst, dass man auch denkt, okay, das ist auch eine durchaus wichtige Entscheidung. Und dann gibt es noch eine weitere Art, wie sich die Figuren entwickeln. Und das finde ich ja ganz toll, gehört allerdings auch noch so zu diesen Teilen des Spiels, die noch ein bisschen unterentwickelt sind. Und zwar, Figuren bekommen auch Charakterzüge. Klassisches Beispiel: während eines Kampfes habe ich einen Nahkämpfer im Nahkampf und meinen Bogenschützen im Hintergrund, und der Bogenschütze will auf den Gegner schießen, allerdings trifft er den eigenen Soldaten, woraufhin der Soldat den Charakterzug entwickelt, Rücken im Auge. Das bedeutet, er wird in Zukunft weniger leicht zu treffen sein, wenn er von hinten angegriffen wird, und der Bogenschütze aber bekommt als Eigenschaft schielendes Auge. Das heißt, in Zukunft wird er immer etwas schlechter schießen. Und das sind solche kleinen Werte, ich glaube, davon gibt es über 140 oder sowas, die sich über die Zeit zu deinen Figuren dazugesellen und so ein bisschen eigene Geschichten schaffen und das Ganze auch wieder ein bisschen interessanter und widerspielbarer machen.
Hm. Ich habe den Eindruck, diese Sorte Charakterwert ist aber nicht so massiv ausgeprägt, dass es so krasses Gameplay gibt. Das ist eher so ein bisschen eine Würze.
Ich glaube ja. Also ich glaube, man müsste das jetzt wirklich numerisch auswerten, um es sicher beantworten zu können. Für mein Gefühl war es nie so, dass ich mir dachte, um Gottes Willen, er schielt jetzt, ich werfe ihn sofort aus der Gruppe. Es ist mehr so ein kleines Flair. Also für Menschen wie mich ist das natürlich eine willkommene Würze, weil das ist natürlich Futter für die Geschichten im Kopf. Man denkt sich dann, okay, der hat jetzt ein Schielauge und wenn er dann doch mal trifft, freut man sich auch. Und dann ist es ja auch noch so, dass diese Figuren, der Bogenschütze und der Nahkämpfer, die haben auch eine Beziehung zueinander. Und auch die wird beeinflusst durch die Art und Weise, wie sie im Kampf miteinander interagieren. Und jetzt könnte tatsächlich passieren, dass der Nahkämpfer sich das merkt und dann in Zukunft sagt, und das spürt man dann tatsächlich, wenn dieser Bogenschütze, sagen wir mal, 4 Bewegungsfelder von mir entfernt ist, dann kämpfe ich schlechter, weil ich eigentlich die ganze Zeit auf ihn achten muss. Oh. Und das hat dann so Wechselwirkung. Allerdings, auch das kann ich direkt sagen, gehört auch in meinen Augen zu dem Aspekt des Spiels, der noch ein bisschen unterentwickelt ist. Also diese Systeme gibt es, aber sie tauchen nur ganz selten auch wirklich maßgeblich auf und werden getriggert. Da kann gerne noch mehr kommen.
In Sachen Benutzerführung und UI, erklärt dir das Spiel das dann wenigstens gut sichtbar? Wirst du darauf aufmerksam gemacht, wenn sowas eintritt? Weil das ist ja schon ein bisschen higher level, so eine Zwiebelschicht des Spiels, die nicht gerade relevant für die Einsteiger ist.
Ja, das wird mir mitgeteilt, das wird auch ganz prominent eingeblendet, wird auch vermerkt im Charakterbogen, der auch sehr übersichtlich ist, weil das Spiel insgesamt auch jetzt kein überkomplexes ist. Und auch sonst fühlte ich mich hier eigentlich sehr kompetent von Anfang an, also ich war nicht überfordert vom Spiel selbst, liegt aber auch daran, ich kenne halt auch das Genre, also da ist wenig dabei, wo man sagt, oh Gott, das habe ich noch nie gesehen. Es gibt so ein paar Feinheiten, ehrlich gesagt, die habe ich erst erfahren, als ich durch die Steam-Foren gelesen habe und geguckt habe, was die Leute so erzählen, nämlich in dem Spiel kann man als Besonderheit auch Gegner gefangen nehmen. Das heißt, in einem Kampf kann man auch sagen, ich schlag dich jetzt K.O. und wenn ich das richtige Werkzeug dabei habe, ein Seil zum Beispiel, kann ich dich quasi fesseln und als Gefangenen mitnehmen. Und das hat eine ganz interessante Folge. Diese Gefangenen, die kämpfen ab sofort für dich. Das bedeutet, wie NPCs, wenn du ein Wildschwein zum Beispiel gefangen nimmst, dann kämpft dieses Wildschwein ab sofort als Teil deiner Gruppe, als nicht steuerbarer NPC in den Kämpfen mit. Und wenn du Menschen gefangen nimmst, dann kämpfen die auch als NPCs bei dir mit. Und da merkt man schon, das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, um zu zeigen, die Idee ist eine tolle, aber es ist alles so ein bisschen einfach. Es ist alles so ein bisschen rudimentär. Ja, aber also, es ist cool.
Du hast gerade mit dem Wildschwein meine Suspension of Disbelief kaputt gemacht, ja? Ich hatte die ganze Zeit interessiert zugehört, fand das alles ganz gut, aber jetzt ist Schluss. Das ist nicht tragbar. Ich bin raus.
Du musst es ja nicht machen. Du kannst Wildschwein ja abschlachten und das Fell verkaufen. Aber ehrlich gesagt, da saß ich auch davor und dachte ganz kurz, es kämpft jetzt mit mir. Ich dachte, ich kann das quasi als lebendes Schwein verkaufen oder so. Aber nö, das ist jetzt Teil der Gruppe. Das liegt auch am Lagerfeuer. Das muss auch fressen regelmäßig. Also das war eigentlich ganz lustig.
Okay, aber wir können ja vielleicht mal die Kämpfe und das Kern-Gameplay noch ein bisschen besser beschreiben. Gerne. Also der Vergleich XCOM, da denkt man sofort an ein kompaktes Spielfeld, vielleicht auch ein bisschen größeres, aber ein Spielfeld vollgestellt mit hüfthoher oder höherer Deckung, hart ausgerichtet nach so einem Schachbrettsystem und deine Spielfiguren ziehen nacheinander in rundenbasierten Kämpfen mit begrenzten Aktionen pro Runde halt verschiedene Züge durch, sie bewegen sich von A nach B, sie nehmen Deckung, sie feuern Schüsse ab, nur ist das Ganze durch das Nahkampfsystem wahrscheinlich auch ein bisschen anders aufgebaut. Aber wie funktioniert denn das Spiel so ein bisschen? Wie ist denn der Standard-Gameplay-Loop? Gibt es da irgendwas Besonderes?
Also es ist erstmal genauso, wie du beschrieben hast, sind relativ überschaubare Schlachtfelder. Die Figuren haben Bewegungs- und Aktionspunkte, das heißt, sie können sich eine gewisse Weite bewegen und dann auch eine gewisse Anzahl an Aktionen ausführen. Wichtige Skills kosten mehr Aktionspunkte als ein einfacher Schlag mit dem Knüppel. Das sind alles die grundlegenden Dinge.
Aber oder höre ich? Ja, ist also nicht so wie bei XCOM, dass du genau 2 Aktionen pro Runde hast oder so bei anderen Genrevertretern, sondern man muss ein bisschen Kopf rechnen.
Es geht mit Aktionspunkten. Da gibt es auch so ein paar Fähigkeiten, die gewisse Synergien haben. Es gibt Figuren, die können zum Beispiel so eine Art Kriegsschrei loswerden. Und je nachdem, wie viele Verbündete in einem gewissen Radius sich um die Figur befinden, desto mehr Aktionspunkte bekommt sie quasi als Geschenk gutgeschrieben. Das ist so ganz nett. Diese Synergien gibt es. Und dann im Grunde läuft es ganz oft darauf hinaus, eben weil es eine Mittelalterwelt ist, ab in den Nahkampf. Also wenig wie bei XCOM, Sichtlinien und ob er mich da trifft. treffen wird. Nö, man läuft aufeinander zu. Und darin liegt aber auch so die Herausforderung dieses Spiels, die richtigen Reihenfolgen zum einen zu wählen, welche Figuren bewege ich wann. Denn das ist was Besonderes. Man kann, wenn man am Zug ist, sich aussuchen, welche Figur man in diesem Zug bewegen will, bevor der Gegner wieder dran ist, womit man relativ flexibel reagieren kann und sich auch Gedanken machen muss, welche Figur des Gegners binde ich denn jetzt im Nahkampf? Ja. Weil wenn es erstmal zum Nahkampf kommt, dann sind die Figuren auch miteinander verklebt und dann kostet es tatsächlich erheblich Schaden, wenn sie eine Figur aus dem Kampf lösen will. Und das ist so ein bisschen, das ist die Herausforderung in Anführungszeichen. Also es geht darum zu überlegen, wie stelle ich meine Figuren auf, wie binde ich wen, um dann möglichst vorteilhaft aus dem Kampf hervorzugehen. Das ist so die eigentliche Herausforderung.
Ah, das ist ja ganz interessant. Auch deutlich anders als von anderen Genrevertretern gewohnt. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so ein Oldschool-Rollenspiel, so Baldur's Gate und Co., wo du eben auch eine größere Party hast und auch so ein bisschen Micromanagement betreibst. Ich habe auch im Nachgang unserer Weihnachtswunschwertschätzung gelesen, dass man vielleicht auch Dungeon Siege eher so spielt. Anders als ich. Also, dass man sehr viel mehr Micromanagement betreibt. Ja, ja, ja. Dass man sozusagen so ein bisschen guckt, wer hier Synergien wirkt, wer welchen Gegner bindet. Ich meine, in MMOs wird ja auch so ein bisschen gespielt, dass der Tank halt irgendwie die Aggro hält und solche Geschichten. Kann man das so ein bisschen vergleichen?
Ja, vollkommen. Also das ist wirklich die Idee. Das ist aber auch, ich hoffe, man merkt es schon bei der Beschreibung, das ist jetzt schon von dem Grad der Herausforderung eher auf dem unteren Bereich der Skala angeordnet. Man versteht dann schon irgendwann, was man da so machen muss. Und trotzdem macht es Spaß. Und da habe ich dann auch drüber nachgedacht, warum eigentlich? Also wie gesagt, 20 Stunden vergingen wie im Fluge. Warum macht das Spaß, wenn die Kämpfe eigentlich meistens gar nicht so fordernd sind, dass man am Ende denkt, oh Gott, hoffentlich klappt das. Und ich kam da auf so ein paar Punkte, die sind allesamt recht kurz. Ich kann das mal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen. Ich habe schon davon gesprochen, von dem User-Interface, wie clean diese Präsentation ist. Für mich persönlich ist das ein ganz großer Reiz. Es macht einfach Spaß, auf dieses Schlachtfeld zu schauen, weil alles so echt aussieht und so wunderbar befreit von irgendwelchen komischen Effekten und Zaubersprüchen. Es sieht so echt und brutal und realistisch aus und das passt dann auch wunderbar zu einem Feature des Spiels, was ich immer ganz toll finde und ich glaube einige andere Leute da draußen auch. Es gibt eine Killcam. Das bedeutet, wenn ein Soldat einen anderen niederschlägt, dann gibt es eine kleine Animation und die sieht auch immer ganz cool aus. Also eine Figur stößt das Schwert in den Bauch des Gegners, der sinkt klagend zu Boden. Die Auswahl der Animation ist relativ begrenzt, aber trotzdem, das gibt dem Ganzen so eine Würze und erinnert daran, dass es so eine gewisse Schwere hat. Dann sind die Kämpfe auch noch angenehm kurz. Also ich habe da selten länger als 5 Minuten in einem Kampf verbracht. Das ist auch immer ganz schön, ne? Also man sitzt da nicht Ewigkeiten davor. Dann gibt es noch so Dinge, die man auch an der Stelle mal erwähnen kann, nämlich Umwelteinflüsse. Wenn zum Beispiel der Boden matschig ist und schlammig, dann sind Figuren langsamer darin. Manchmal blitzt und donnert es und dann wird ein Blitz auf den Boden einschlagen. Wenn da zufällig eine Figur steht, nimmt sie starken Schaden. Das ist auch immer ganz abwechslungsreich und interessant. Und dann zuletzt, und das ist etwas, was jetzt War Tales sich nicht nur sich auf die Kappe schreiben kann, aber das gesamte Genre eben als Reiz hat, es steht immer wahnsinnig viel auf dem Spiel. Ich habe schon gesagt, man merkt, wenn Söldner stärker werden und dementsprechend weh tut es, wenn einer der Söldner wirklich stirbt, weil wenn einer verloren geht, dann hast du wirklich ein Loch wurde da gerissen in deine Mannschaft. Und das zu füllen mit einem neuen Rekruten ist wahnsinnig schwierig. Da zieht das Spiel so ein bisschen seinen Reiz raus. Wenn der Bogenschütze Level 4 stirbt, wirst du erstmal in die Taverne gehen und einen Level 1 Rekruten holen müssen und ihn hochleveln müssen, um das ersetzen zu können, was die Kämpfe spannender macht. Sorgt aber auch für den Nachteil. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt, was das Balancing angeht, dass vor allem im Late Game, wenn man wirklich schon eine Weile gespielt hat, ein Soldat oder zwei Söldner womöglich sogar, die sterben, kaum noch zu ersetzen sind. Und das ist ein ganz großes Problem.
Okay, ja. Wie groß ist denn deine Söldnergruppe eigentlich irgendwann? Ich habe den Eindruck, so von den Screenshots, das sind schon deutlich mehr als bei so einem XCOM-Team.
Also tatsächlich sind es immer nur maximal 8 Figuren und auf den Screenshots, was man da manchmal sehen kann, sind Schlachten in Anführungszeichen, in denen noch andere Fraktionen mitmachen und die zählen quasi zum eigenen Team dazu, gibt's aber nicht so oft. Also meistens ist man wirklich mit den eigenen Figuren unterwegs und ich kann direkt sagen, Und das finde ich auch so toll. Es ist eines dieser Spiele, das kleinere Gruppen belohnt statt die größeren, weil die kosten ja auch alle Geld, die wollen ihr Honorar. Das heißt, eigentlich läufst du mit einer Elite-Gruppe an 5 vielleicht Söldnern rum und noch ein Wildschwein, wenn du es eingefangen hast. Und das reicht schon. Der Vergleich zu Battle Brothers, da ist es ja anders. Da kannst du ja wirklich eine kleine Armee aufstellen. Da kannst du ja, weiß ich nicht, 15, 16 Figuren in deine Mannschaft aufnehmen. Hier 5, 6 Elite-Krieger, das ist eigentlich, finde ich, genial.
Aber du hast in der Hinterhand noch deine Rekruten, die dann nicht aktiv am Kampf teilnehmen und sowas.
Nee, genau, ach eben so. Nicht. Die sitzen in der Taverne rum und dann musst du da hinlaufen und sagen, hier, Fremder, möchtest du nicht mitmachen bei uns? Wir haben einen Platz frei.
Okay. Wie ist das generell so abseits der Kämpfe? Was kann man denn alles machen? Das sieht auch so vom Interface, du beschreibst es als clean, für mich wirkt es sehr wie ein Rollenspiel. Also ich habe vorhin schon irgendwie offensichtlich falsch das Divinity in den Hand genommen, aber ich nehme auch so diese klassischen Inventarmenüs, die sich so aufklappen, wo dann die Items drin liegen. Ein Charakterbildschirm mit 3D-Vorschau und offensichtlich auch der Möglichkeit, Items anzulegen. Wo kriegt man denn den ganzen Loot her? Ist das auch eine große Motivation für die Kämpfe? Kommt das durch die Quests? Macht das einen großen Unterschied? Macht das Spaß? Erzähl mal so ein bisschen davon.
Ja, also auf der Weltkarte, da werden sich jetzt, glaube ich, viele Leute nach und nach aus diesem Gespräch ausklinken, fürchte ich.
Ja.
Weil es da einige Sachen gibt, die, glaube ich, nicht allzu spaßmachend klingen, aber ich schluck die gerne, weil mich die entweder nicht so doll stören oder ich das gerne in Kauf nehme, um diese tollen Kämpfe spielen zu können. Eine Sache ist zum Beispiel folgende, man läuft ja auf der Weltkarte und man läuft wirklich viel. Das heißt, wenn du irgendwo im Dorf stehst und da sagt jemand zu dir, so, da drüben im Wald nebenan sind Wildschweine, jag die bitte für mich, dann bekommst du Gold und irgendwie einen kleinen Trank als Belohnung, dann musst du erstmal zu dem Wald laufen. Und das kannst du nicht beschleunigen, du musst einfach wirklich physisch dahin laufen. Der kann auch leider manchmal ein bisschen weiter entfernt liegen und in der Zeit machst du halt nichts, außer über die Landschaft zu laufen. Und da gibt's Leute, habe ich gelesen, die sagen, das ist einfach verdammt langweilig. Man läuft einfach nur rum, guckt der Gruppe zu, man kann nichts beschleunigen. Ätzend. Ich persönlich gucke dazu und denke mir, oh, da kann man ein bisschen rein und raus zoomen, ist eine tolle Musik, die Welt drumherum bewegt sich ja auch ein ganz kleines bisschen, andere Gruppen sind unterwegs, das ist schon in Ordnung. Was aber, glaube ich, Leute noch weniger verschmerzen können als das ist, es gibt ein Crafting-System in dem Spiel. Das heißt, man kann Gegenstände wie Rüstungen, es wird noch schlimmer. Man kann Gegenstände wie Rüstungen und Waffen nicht nur kaufen, sondern man kann sie auch selber anfertigen. Eigentlich ganz cool. Das heißt, du kannst Gruppenmitglieder zu Berufen zuteilen. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, der Bogenschütze ist eigentlich auch der Schmied der Gruppe. Das heißt, er ist der, der in Zukunft dann am Amboss Gegenstände anfertigen wird und da auch in so einem kleinen Berufslevel steigen wird und immer besser wird. Aber diese Rohstoffe dafür, die kannst du eben auch auf der Welt einsammeln. Und das sind so kleine blinkende Rohstoffhäufchen, an denen du vorbeilaufen musst und die du einsammeln musst. Und ich glaube, wenn das Leute sehen, werden sie sagen, ne, sowas spiele ich nicht. Ich laufe doch jetzt nicht auf der Weltkarte rum und sammle da Holz und Erz und Pilze ein, um dann irgendwas zu craften. Mich hat's auch ein bisschen genervt, aber gleichzeitig muss ich sagen, diese Rohstoffe liegen auch immer oder oft am Wegesrand. Das heißt, man muss sich da nicht ins Gebüsch schlagen. Mhm. Aber ich glaube, da haben manche Leute einfach keinen Bock drauf. Also extra noch Rohstoffe sammeln, um da Sachen craften zu können, ich weiß nicht.
Mhm. Ist die Spielstruktur so, dass man irgendwie einem roten Storyfaden folgt und irgendwie ganz viel von der Welt kennenlernt? Oder ist es eher so ein bisschen so, geh deinen eigenen Weg, guck, wo es dich hin verschlägt, hier und da auch Backtracking, so ein bisschen Fallout oder Skyrim-mäßig oder eher so ein bisschen geführter?
Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, den ich vor allem als Punkt sehe, warum ich so langsam wieder mit dem Spiel ablege und so langsam eine Pause brauche nach 20 Stunden, weil du kannst sagen, okay, ich mache einfach nur Quatsch und mache einfach nur die Tagelohnarbeiten, die ich in der Taverne zugeteilt bekomme, mir kann die Story vollkommen egal sein, das kannst du machen, dann wirst du aber sehr schnell merken, der Pool an Quests, den du da bekommst, der beginnt sich relativ bald zu wiederholen, also immer wieder heißt es, da ist eine Söldner Gruppe, die verschleppt Kinder, bitte, bitte hau die alle weg. Oder, oh, wir brauchen 5 Wildschweinfälle, hol die doch bitte. Da wird also keine interessante Geschichte erzählt. Wenn du aber der Hauptgeschichte folgst, dann gibt es immer eine Geschichte pro Region, die ist aber selten toll erzählt. Es fühlt sich immer so ein bisschen Wie so, wenn du ein Pen and Paper mitmachst und der Spielleiter hat aber vorher noch nie ein Abenteuer geschrieben, aber erzählt sehr stolz davon, wie Goblins dich im Wald überfallen und denkst so, also das ist weder originell noch so richtig spannend und das ist so ein bisschen hölzern und das ist der Grund, warum ich mir gedacht habe, dann nachdem ich pro Region einmal diese Hauptgeschichte gespielt habe, jetzt so richtig viel Grund für mich gibt's nicht mehr da, die Geschichte zu spielen, weil ich kenne ja schon alles. Man kann ab und zu kleinere Entscheidungen innerhalb der Geschichte treffen, welche Gruppe greifst du an und sowas, aber nicht genug, um zu sagen, das Spiel hat den Wiederspielwert in dem Sinne. Also am Ende kommst du wieder für die Atmosphäre, für die Kämpfe, aber eben nicht wegen der Geschichte. Und deswegen nach 20 Stunden habe ich gemerkt, boah, ich habe gerade ein bisschen genug davon.
Ist denn in dieser aktuellen Early Access Version überhaupt irgendein Ende drin? Ein Finale, ein Abspann, ein Ziel?
Nee, also du kannst pro Region ist quasi das Ziel, okay, schalte, also erledige die Hauptgeschichte und dann hast du hier quasi alles gesehen, was die Story zu erzählen hat, aber mehr gibt's da noch nicht. Du kannst im Grunde endlos spielen und irgendwann sagst du dann, okay, also hab jetzt alles gesehen, gute Nacht. Insgesamt auch der Early Access, ich habe mal geguckt, offiziell sollte der jetzt eigentlich Ende 2022, Anfang 2023 enden, das heißt der Full Release sollte eigentlich anstehen. Davon habe ich aber noch nichts gelesen, wann das jetzt tatsächlich passieren soll. Das Entwicklerteam ist immer noch dabei, Updates rauszuhauen, eher die größeren und wenigeren als die vielen kleinen. Zuletzt gab es ein Koop-Update, was viele Leute ganz schön genervt hat, weil die Leute gesagt haben, hey, wir haben jetzt hier ewig auf ein Update gewartet und jetzt kommt ein Koop-Update, wer spielt das denn im Koop? Und dann hat sich das Entwicklerteam so ein bisschen gerechtfertigt, naja. Aber insgesamt, insgesamt macht es noch so einen... Also es ist schon da, aber es ist auch noch nicht komplett rund und fertig. Das Balancing habe ich schon genannt, was das Late Game angeht. Wenn da einer kaputt geht, dann kannst du das Spiel eigentlich beenden, weil das nicht mehr aufzuholen ist. Und dann aber auch so Sachen wie, manchmal kommst du an die Grenzen einer Region, wo es eigentlich in die nächste Region übergeht und dann steht dann da Placeholder Region 06 oder so. Und dann denkst du so, okay, das ist wohl nicht Mittelhochdeutsch, sondern das ist noch ein Vermerk.
Ja. Gibt's Texte im Mittelhochdeutsch in der deutschen Synchro, ja? Das wäre gut.
Ja, nein. Das kann sich, fand ich dir noch kurz sagen, weil das ist ja für Leute auch immer ganz interessant. Ich guck gerade, es gibt eine deutsche Übersetzung, Englisch, Französisch und Spanisch, aber vertont nur auf Englisch. Die deutsche Übersetzung habe ich gespielt, die ist okay, aber sie ist auch hölzern. Also man merkt schon, da ging wohl eher ein automatisches Programm drüber als ein Mensch.
Ja, es scheint mir so ein Spiel zu sein, was so aus eher so aus einem System besteht, dem noch ein bisschen die Seele, ja. Das ist noch eine Holzfigur namens Pinocchio, die noch nicht so richtig am Leben ist. Aber interessante Systeme und offensichtlich auch irgendwie ein netter Gameplay-Loop. Ich habe noch so ein paar Detailfragen, die jetzt nicht gut in den Gesprächsfluss einarbeiten kann. Ja, die stelle ich dir jetzt einfach in so eine Rapid-Fire-Runde. Ja, zum einen das Ausmaß von Einfluss, den die Ausrüstung hat. Wie viel Unterschied macht Gear auf deinem Charakter?
Oh, erheblich. Vor allem die Rüstungen. Also es gibt einen Rüstungswert und dann natürlich einen Gesundheitswert. Und je mehr Rüstung man hat, desto länger dauert es, bis dieser Gesundheitswert angeknabbert wird. Und das macht einen erheblichen Unterschied. Also Figuren, die gut gerüstet sind, die sind, also was ja eigentlich auch logisch ist, aber in dem Spiel merkt man es auch, die halten wirklich eine Menge aus und die Halbwertszeit dieser Figuren wird dramatisch erhöht. Was auch dahingehend relevant ist, weil nach Kämpfen du Rüstungen reparieren musst, damit sie wirklich wieder funktionieren und Gesundheit wieder mit Tränken auffüllen muss. Das heißt, wenn eine Figur eine starke Rüstung hat, dann sparst du dir auch die Reparaturen. Also mit anderen Worten, man merkt wirklich deutlich, ob du hier einen Rekruten mit einem Holzschild oder wirklich einen erwachsenen Veteranensöldner mit einem Metallschwert und Schild hast.
Du hast ja vorhin auch schon erzählt, ne, dass es relativ viel Ressourcen kostet, die alle zu bezahlen und alle zu füttern. Ist das Pleitegehen durchaus auch so eine Art Failstate, etwas, was dir passieren kann, oder ist die Gefahr durch irgendwelche Systeme dann auch gar nicht so groß?
Also pleite bin ich nie gegangen, weil ich kenne halt auch diese Spielart und weiß, es ist wenig klug, von Anfang an da gleich 6 Leute zu rekrutieren. Du musst es langsam beginnen. Aber was manchmal passiert ist, und da habe ich mich dann auch gefragt, ist das jetzt eigentlich noch Spiel oder ist das schon Arbeit, dass du dich in einer Situation befunden hast, wo du gemerkt hast, ich habe gerade gar keine Zeit, der Hauptgeschichte zu folgen, weil ich sehe schon, die wollen bald wieder ihre Honorarzahlung. Und um die zahlen zu können, muss ich eigentlich erst noch ein paar Aufträge abschließen in der Taverne, um das Geld zu haben. Das heißt, manchmal befand ich mich in einem komischen Kreislauf zwischen Aufträge einsammeln und abarbeiten, um genug Geld zu haben zum Monatsanfang, die alle zu bezahlen, dass ich der Hauptgeschichte gar nicht folgen konnte. Da habe ich dann kurz gedacht so, also was mache ich hier eigentlich gerade? Aber letztendlich gibt's halt wieder Kämpfe und das ist dann wieder toll.
Also. Das ist ja schon ein bisschen so prekäre Lebensumstände.
Ja, genau. Ja, genau. Ja.
Witzig. Kannst du ein bisschen was zum Spektrum deiner Söldner sagen, im Sinne von, ja, welche Klassen die haben?
Es gibt 4 unterschiedliche Klassen, um Gottes Willen, das wäre natürlich der Klassiker, wenn ich jetzt eine vergesse, aber eine Handvoll Klassen, die unterscheiden sich ganz erheblich tatsächlich und sind auch nicht fließend. Also wenn du einen rekrutierst, der Klasse XY hat, dann hat er die auch. Du kannst nicht dem einfach was anderes in die Hand drücken. Und die sind auch wirklich, also spürbar unterschiedlich. Du hast aber allesamt Klassiker. Also du hast natürlich den Bogenschützen, du hast einen Assassinen mit so kleinen Dolchleins, der von hinten am besten angreift. Du hast einen mächtigen Hammerschwinger, der auch eine Axt in die Hand nehmen kann, aber eben so einen Zweihandriesen. Du hast einen Schildträger und du hast einen Speerträger. Das sind die Klassen, die bringen unterschiedliche Fähigkeiten mit und haben deswegen auch unterschiedliche Rollen auf dem Schlachtfeld. Meiner Erfahrung nach funktioniert das Spiel auch, wenn du entweder bunt mixt oder wirklich dich auf eine Klasse konzentrierst. Das lässt das Spiel wohl zu. Also das kann ich wohl auch sagen.
Gibt es berittenen Kampf? Pferde?
Nee.
Okay.
Oh, jetzt, wo du es sagst, ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Nee, es gibt keinen berittenen Kampf.
Okay. Ne? Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig zu implementieren. Dann noch eine Sache. Was ist denn mit den Kämpfen an sich, was so die Gegnerauswahl angeht und besondere Umstände? Du hast schon erzählt, es gibt hier und da Umwelteinflüsse, aber wird dir da auch öfters was geboten? Denn die XCOM-Spiele beispielsweise, so als Genrevertreter, die machen ja als Missionsziel immer wieder anderen Kram. Ne? Da musst du mal hier innerhalb von irgendwie 7 Runden irgendeine Bombe deaktivieren. Da musst du mal irgendwie hier die Gegenstände finden und extrahieren. Da musst du mal irgendwie an einem von 3 Punkten hin irgendwas erledigen und dann wieder exfiltrieren. Es ist so ein bisschen Geheimoperation, das Spiel, und hat dementsprechend auch viele verschiedene Möglichkeiten, eine Mission zu inszenieren. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es hier bloß einen Missionstyp gibt, weil du nämlich auch eine Söldnerbande spielst, nämlich hau allen aufs Maul. Ist es so?
Genau, die Umstände sind die, die sich manchmal ein bisschen ändern. Also manchmal heißt es zum Beispiel, oh, eine Gruppe Rebellen hat sie in der Mine versteckt. Geh doch da rein und hau die alle kaputt. Und dann gehst du rein und dann ist die Besonderheit eben, du kämpfst in einer Mine. Das bedeutet, hier und da fallen Felsbrocken runter, was das Schlachtfeld so ein bisschen dynamischer macht. Dann gibt es so einen Fall, und das ist, glaube ich, mein Lieblingsmoment in dem Spiel gewesen. Auch wieder der Umstand war folgender. Man läuft in eine Mine, an einer Mühle vorbei, und da ist eine Frau, schwer blutend steht sie an der Treppe rum, und du fragst, was los ist, und sie hat gesagt, hey, mein Mann ist durchgedreht und hat erst unsere Kinder umgebracht und dann mich angegriffen und ist dann wutentbrannt in die Tundra rausgelaufen. Hau den bitte kaputt. Und dann ist die Aufgabe, okay, hau den Vater kaputt, und dann läufst du da halt rum und suchst den und dann findest du den, und dann ist das halt wirklich ein einzelner Typ mit einer schweren Rüstung, einer Glatze, einem Vollbart, einer dicken Axt, der grunzt dich noch so an und ist auch blutverschmiert, und dann läuft es natürlich wieder nur drauf hinaus, ihn kaputt zu hauen, aber die Dramatik ist natürlich eine ganz andere, weil du weißt, boah, der hat die Familie umgebracht und die Kinder und die Frau angegriffen, aber am Ende haust du ihm halt auch nur auf den Kopf. Aber das ist so das, was sich verändert im Hintergrund.
Noch eine kurze Frage. Gibt's Overwatch? Das ist ein Feature aus XCOM. Du kannst es vielleicht kurz erklären.
Ja, gerne. Also Overwatch, ein Feature, bei der du einer Figur sagst, okay, statt anzugreifen, hältst du folgenden Bereich, den du dann auch gerne markieren kannst, im Blick. Und wenn sich da jemand durchbewegt, dann greifst du den automatisch an. Das gibt's ja auch. Der Bogenschütze kann das allerdings nur. Das heißt, der Bogenschütze kann einen Bereich abstecken und sagen, wenn hier einer durchläuft, schieße ich drauf. Und der erscheint mir sehr mächtig. Also ich bin jetzt kein E-Sportler bei War Tales, aber ich habe das Gefühl, wenn ich um Pokal spielen müsste, würde ich das sehr oft benutzen, weil es erschien mir schon sehr kräftig. Also.
Gibt's im Hintergrund so ein bisschen Steinschere-Papier-System, wenn es da schon Speerträger gibt und Bogenschützen und so weiter, so dass der Bogenschütze vielleicht irgendwie besser gegen den Speerträger ist und der Speerträger ist besser gegen halt Leute in Rüstung und Leute in Rüstung sind besser gegen Bogenschützen, sowas?
Also rudimentär. Ich glaube, alles Dinge, die sich aus einer Logik heraus ergeben, sind halt drin, aber mehr nicht. Das bedeutet, ein Bogenschütze, der im Nahkampf gebunden ist, der haut nur noch mit seiner Faust zu, ist natürlich Quatsch. Dann willst du, dass der möglichst schnell da rauskommt. Und ein Dolchträger, der hat natürlich keine schwere Rüstung und ist deswegen im Nahkampf sehr anfällig. Aber Dinge, die darüber hinausgehen, nee.
Okay. Eine weitere Frage. Gegner-KI. Sind die einigermaßen schlau? Machen die taktisch sinnvolle Dinge? Weil teilweise ist auch in XCOM ganz seltsam, wo sich dann die Gegner positionieren oder auf welche bizarre Art und Weise sie sich den Weg durch den Level suchen. Wie ist denn das hier so?
Also mein Eindruck ist, die ist so, also ja, ich sag's mal anders. Ich habe nicht das Gefühl, dass die aufregende taktische Manöver versuchen, sondern auf eine Weise auch so ein bisschen dir in die Karten spielt. Ich glaube aber, das ist auch notwendig. Was ich meine damit ist Folgendes. Im Grunde stürzt die sich einfach in den Kampf. Also Bogenschützen in Reichweite, wenn ein Gegner in die Nähe des Bogenschützen kommt, versucht er Distanz zu behalten, okay, und Nahkämpfer stürmen dir entgegen und dann geht's eben los. Was aber die KI macht, was mir aufgefallen ist, die tendiert dazu, deine Tanks, deine mächtigen, dickhäutigen Figuren anzugreifen, statt die vielleicht daneben stehenden, schwach gerüsteten. Und ich habe überlegt, also warum eigentlich, weil das scheint mir etwas zu sein, was sich ja beheben ließe, aber dann habe ich mir gedacht, dadurch, dass dieses Spiel eben gar nicht so viele Mechaniken anbietet, stelle ich mir die Kämpfe sehr schwierig und frustrierend vor, wenn die KI wirklich immer sofort auf meine schlecht gerüsteten Figuren losrennen würde, weil ich dann, glaube ich, die Kämpfe gar nicht bestreiten könnte, weil ich habe ja schon gesagt, man kann Figuren binden im Kampf, aber man kann sie auch aus dieser Bindung wieder herauslösen. Und ich glaube, wenn die KI wollte und immer auf meine schwächsten Einheiten ginge, ich weiß nicht, ob das Spiel so überhaupt spielbar wäre. Und deswegen, das verzeihe ich dem so ein bisschen, weil die Kämpfe sind trotzdem spannend, weil die Figuren ja auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Die werden manchmal auch ganz gewitzt eingesetzt, aber insgesamt ist es ein Zahlenspiel. Also die Gruppe mit den stärkeren Söldnern, die gewinnt auch in der Regel. Okay.
Ich habe auch den Eindruck jetzt von den Erzählungen, die du machst, dass es jetzt nicht so das Spiel ist, wo du im Kampf jetzt so die krassen Fähigkeiten hast. Ne? Bei XCOM hast du mit hochgelevelten Charakteren dann irgendwie wirklich krasse Fähigkeiten, wo du praktisch einen Gegner nach dem anderen erledigst, jedes Mal irgendwie auf geheimnisvolle Art und Weise nachlädst und einen Aktionspunkt zurückbekommst, Leute im Gefecht heilst, wiederbelebst und sowas. So krass scheint es hier im Kampf nicht zur Sache zu gehen, oder?
Also es gibt Heilung, es gibt
Tatsächlich?
Ja, genau. Es gibt aber auch, kann nur eine Klasse, es gibt auch besondere Fähigkeiten, zum Beispiel so einen Knüppelschlag an den Kopf, dass der Gegner in der kommenden Runde etwas weniger Schaden anrichtet. Es gibt auch Angriffe, Zorn heißt der zum Beispiel, wenn ein Gegner weniger als 50% Gesundheit hat, dann ist der nächste Angriff gegen ihn besonders stark. Das gibt's, aber gleichzeitig habe ich nie das Gefühl, dass ich überlegen muss, ob ich die einsetze oder nicht, weil wenn ich die Aktionspunkte habe, drücke ich einfach alle Knöpfe, die ich habe und schaue, was am Ende passiert. Es ist also nicht so, dass man eben wie beim Schachspiel davor sitzt und überlegt, okay, wer macht denn jetzt was? Und dadurch verliert das auch schon wieder an so einer taktischen Tiefe.
Ist das Spiel berechenbar? Also gibt es den Zufallsfaktor, Trefferchancen und so weiter? Oder kannst du dir, bevor die Aktion auslöst, exakt ausmalen, was passieren wird?
Oh, das könnte auch ein Grund sein, warum ich so gerne gespielt habe, weil Figuren treffen immer, wenn sie im Nahkampf sind. Also die XCOM-Momente von 99% mit der Schrotflinte ins Gesicht gehalten und dann verfehlst du, die gibt's hier nicht. Nur der Bogenschütze hat eine Trefferchance, die wird aber prozentual dir auch angezeigt. Das heißt, du kannst auch einigermaßen kontrolliert entscheiden, ob du jetzt schießt oder nicht. Sonst wird aber immer alles getroffen.
Und der Schaden ist dann auch schon vorausberechenbar oder ist der dann innerhalb des Spektrums?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der hat immer einen festen Grundwert. Also je nachdem natürlich, was der Gegner an Rüstung trägt, das wird dann abgezogen. Aber es gibt auch immer die Chance auf kritische Treffer. Die kritischen Treffer gibt's als Wert und das finde ich auch ganz gut, weil das ist dann der Überraschungsmoment. Wenn du dann denkst, okay, jetzt wäre ein kritischer Treffer gut, weil ich hier demnächst mal weiter muss und dann kommt der auch, das ist dann ein schöner Moment.
Ist es ein Spiel, was auch einen dedizierten Crit-Build hergibt? Kannst du jemanden skillen in die Richtung?
Ich glaube nicht, nee, das ist nicht möglich, weil du steigst ja nur 11-mal im Level auf und dann kannst du entscheiden, wo in den Charakterwerten du aufsteigst und normalerweise haben Figuren einen kritischen Schadenswahrscheinlichkeit von 1-2% und dann kommst du vielleicht auf 4% hoch oder so und das ist nichts spielentscheidend.
Aber das kann man nicht auch noch irgendwie durch eine magische Rüstung oder sowas verbessern.
Also wenn sie irgendwo liegt, dann sehr gut versteckt, ich habe sie noch nicht entdeckt. Also.
Ist die Welt eigentlich interessant, so was die NPCs erzählen? Ich weiß nicht, die Lore, das Worldbuilding ringsrum, ich fürchte nicht so.
Es hat diesen, ich sag's mal so, Gothic-Charme. Und damit meine ich, es geht eben nicht um die großen Dinge auf dieser Welt da draußen. Es gibt keine, wobei in Gothic geht's ja ausgerechnet darum, aber ich erklär's gleich nochmal. Es geht eben nicht um die lebensbedrohlichen Orks, die an der Grenze der Zivilisation stehen und drohen, die Welt zu verbrennen. Nee, es geht um Alltägliches. Und das erzählt ja Gothic wie auch War Tales. Es geht um Bauern, die sich Sorgen um ihre Ernte machen. Es geht um Händler, die einen Eskortschutz brauchen. Es geht um eine Pesterkrankung, deren Ursprünge man aufklären muss. Alles ist sehr mondän und sehr so im Alltäglichen verankert, aber ich persönlich mag das sehr. Ich habe momentan so ein bisschen genug von den Weltrettungsgeschichten und finde das eigentlich sehr schön, einfach in so einer Region unterwegs zu sein und da so ein bisschen die Leute kennenzulernen und zu gucken, na, wo kann ich denn helfen und was kriege ich dafür?
Wird das alles wenigstens irgendwie zusammengehalten von irgendwie einem großen, kohärenten Bild dieser Welt oder wirkt das alles eher so zufällig verteilt?
Es gibt Wechselwirkungen so ein bisschen zwischen Regionen, aber nur auf einer narrativen Ebene. Wenn zum Beispiel in einer Region erzählt wird, hier ist gerade Krieg, dann wird dann so erzählt, dass in der anderen Region deswegen besonders viele Flüchtlinge unterwegs sind.
Immerhin.
Genau. Und das sorgt für eine gewisse Spannung und so. Daraus ergeben sich ein paar Geschichten, aber jetzt darüber hinaus nicht. Nee.
Okay. Und du hast gemeint, das ist nicht das schwierigste Spiel für jemanden, sich in dem Genre auskennt. Könnte man es irgendwie schwieriger spielen? Gibt's einen Ironman-Modus? Ist ja sehr beliebt bei sowas.
Ja, ich habe auch nur Ironman-Modus gespielt. Also das heißt, spielen ohne Speichern, das ist für mich essentiell für diese Spielerfahrung, weil ich mich sonst selbst bescheißen würde. Das heißt, wenn man Fehler macht, dann ist es auch wirklich soweit und dann sterben auch die Leute. Also der Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, der kommt dann vor allem im Late-Game, wenn es dann wirklich darum geht, okay, ich darf jetzt eigentlich niemanden verlieren und muss jeden Kampf möglichst unbeschadet überstehen, das sorgt für eine gewisse Spannung. Aber das war jetzt auch so ein Spiel, das habe ich gerne frühst zum Wachwerden beim Kaffee gespielt. Und ich glaube, das verortet das nochmal ganz gut vom Schwierigkeitsgrad her. Das ist so ein wirklich nettes Spiel so, aber keines, bei dem du noch nachts drüber grübelst, wo du die nächste Schlacht fechten wirst.
Das ist ein schönes Bild, das Spiel zum Wachwerden. Du hast es im Muskelgedächtnis, musst nicht so schrecklich viel nachdenken und es ist milde Unterhaltung.
Ja, genau. Das ist es eigentlich. Das ist es.
Bei den XCOM-Spielen und vielen Genre-Kollegen hast du ja zwischen den runden Strategiephasen auch immer noch so ein Metaspiel.
Ja.
Eine Basis aufbauen, Forschung betreiben und so weiter. Und hier habe ich den Eindruck, dass das Metaspiel hier über die Landkarte laufen, einkaufen, Pause machen, es klingt nicht so geil. Fehlt dem da irgendwie was für dich? Hast du das Gefühl, da ist irgendwie noch ein metaspielförmiges Loch im Gameplay-Loop?
Also es gibt zwei, die mir da einfallen. Eines davon ist fertig ausformuliert im Spiel. Ich finde es ganz ulkig, aber ich glaube, viele Leute werden mit den Augen rollen. Und zwar, ich habe schon erzählt, man kann zum Beispiel Sachen selber schmieden. Mhm. Da gibt's natürlich ein kleines Minispiel. Das bedeutet, die eigene Figur steht dann an so einem Amboss und dann hat sie vier Metallplatten vor sich liegen und die beginnen rot aufzuleuchten nacheinander und du musst im richtigen Moment zuschlagen und wenn dir das gelingt, dann wird die Rüstung besonders starke Werte haben. Das musst du viermal machen, dann ist sie dein, geht also recht fix, lässt sich aber auch nicht überspringen. Ich fand's immer ganz ulkig, weil es auch immer schnell erledigt ist, aber das werden Leute doof finden, keine Ahnung. Und aber es gibt noch ein anderes Metaspiel und das ist leider noch sehr unterentwickelt, da hoffe ich, dass noch was passiert und zwar, ich habe schon erzählt, die Leute setzen sich ans Lagerfeuer bei jedem Kampieren und manchmal melden sie sich mit einer Wortmeldung und sagen, hallo, ich habe Redebedarf. Und dann klickst du die an und jetzt wird's komisch, dann sitzt plötzlich die Figur in völliger Dunkelheit und nur beleuchtet von so einem Scheinwerferlicht wie bei so einem Theaterstück und sitzt da so und dann hast du rechts eine kurze Aussage und dann kannst du entscheiden, wie du damit umgehst. Und die sind alle Quatsch. Also da sagt die Figur zum Beispiel, oh, die letzte Schlacht, die war so anstrengend, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, obwohl du ihn gerade frisch rekrutiert hast, keine Ahnung. Und dann kannst du sagen, erzähl den anderen von deinen Heldentaten mit dem Ergebnis, er hat zwei Aktionspunkte mehr in der nächsten Schlacht oder behalt's für dich, dann steigt der im Level auf. Und ich denke mir, okay, ich weiß nicht, was im Kaffee ist, ich verstehe den Inhalt nicht, aber ich klicke halt jetzt hier irgendwas an.
Ja. Verstehe, das wirkt tatsächlich ein bisschen unausgegoren, also selbst wenn ich es nicht vor mir habe.
Ja,
seltsames Ding. wirkt für mich irgendwie, Wie so ein Double-A-Spiel, so aus deiner Beschreibung.
Genau. Ja, ist es ja, glaube ich, auch. Ne? Also das Team ist ja auch, glaube ich, so in dieser Welt unterwegs. So würde ich auch so verorten. Jetzt gibt's natürlich noch die Sache mit dem Preis. Also das Ding kostet 35 Euro. Das ist jetzt schon oberhalb dieser Schwelle von so 20 Euro für Early-Access-Spiele, wo, glaube ich, viele Leute sich mittlerweile auch mit ihrem Geldbeutel eingependelt haben und gesagt haben, ja, wenn es mich interessiert, das mache ich schon. Das ist schon so auf dem halben Weg zum Vollpreisspiel mit 35 Euro. Ich muss jetzt persönlich sagen, ich habe es jetzt auf gar keinen Fall bereut, weil wann war es zum letzten Mal, dass ich ohne Arbeitsauftrag im Hinterkopf 20 Stunden einfach mal in so einem Spiel versenkt habe? Ich könnte mich nicht erinnern. Und deswegen für mich war das schon ein Qualitätsmerkmal. Also ich wusste ja noch gar nicht, ob wir einen Podcast dazu machen, habe trotzdem gesagt, nö, ich spiele jetzt einfach mal 20 plus Stunden, ne, und mach es einfach, weil es Spaß macht. Und das ist für mich eigentlich schon ein Qualitätsmerkmal.
Ja, ist doch schön. Und die Motivation, dabei zu bleiben, also auch die letzten Stunden, du meinst ja jetzt schon, dass es langsam so, dass du an die Grenzen gelangst, aber du hast ja wahrscheinlich schon nach 10 Stunden das Ausmaß des Spiels kennengelernt. Und wieso hast du denn dann noch weitere 10 drangehängt? Einfach, weil es so gut von der Hand ging, oder?
Genau, es gibt ja auch noch so ein paar Weggabelungen, von denen ich ja schon erzählt habe, wo sich das Spiel dann unterscheidet, mit welcher Gruppe starte ich eigentlich in das Spiel, also die Zusammensetzung der Gruppe. Mhm. Dann auch die Schlachten selbst machen halt einfach immer wieder Spaß, sich das anzuschauen. Und im Grunde ist es das aber auch schon, weil in der Welt selbst warten immer die gleichen Geschichten auf dich. Die Hauptgeschichte ist natürlich immer die gleiche und die Quests stammen aus einem Pool von zufällig ermittelten Aufgaben, die man auch schnell durchschaut hat. Aber es hat dieses, in dieser Hinsicht dieses gewisse Etwas, wo du sagst, mein Nerv trifft es halt mit dieser historisch anmutenden Inszenierung. Es fühlt sich einfach alles so echt an.
Und es
ist wirklich, genau. Und es ist auch wirklich was Besonderes, wenn deine Figuren aufsteigen. Und ich glaube, auch das ist so ein Anreiz, der mich reinbringt. Der Moment, wenn du einer Figur zum ersten Mal eine Plattenrüstung anziehst und plötzlich sticht die aus deiner Gruppe aus Lumpen und Fetzen hervor. Und dann denkst du dir, mein Gott, ey, das ist so ein großer Moment. Und das gibt's nicht mehr so viel in Spielen heute, wo du ja zugeknallt wirst mit Rüstung und Gear und so weiter.
Ah, ist okay, die Belohnungsdichte ist nicht so hoch wie in einem Call of Duty.
Ne? Genau, also
alle 10 Sekunden einen Jingle bekommst, wie gut du bist.
Nee, genau. Ja.
Schön. Ja, weil das ist nämlich auch so etwas, was mich immer motiviert in Spielen, ist Progression, spürbare Progression. Und die hast du hier offensichtlich über einen langen Zeitraum.
Fall. Das ist schön. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Stärker werden, besser werden, mehr Fähigkeiten bekommen. Schön. Das ist eine schöne Power-Fantasy. Da kann ich verstehen, dass man da länger dran bleibt. Alles cool. Musik? Jetzt nochmal so ganz blöd gefragt.
Ah, sehr gut. Das hätte ich jetzt vergessen. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort darauf. Also, sie ist vorhanden und sie ist auch vollkommen okay. Aber es gibt, glaube ich, also gefühlt, wenn ich jetzt sagen müsste, es gibt 3 Musikstücke, die spielen immer wieder im Hintergrund ab. Die passen aber auch einfach zum Spiel. Das ist so eine ganz typische für dieses Genre melancholische, traurige Leiermusik, die so erinnert, also instrumental natürlich, die erinnert an irgendeinen so ein mittelalterliches Hofstück oder so, ganz reduziert, ganz minimalistisch, färbt das Spiel ein bisschen trauriger ein, als es sein müsste. Es soll, glaube ich, unterstreichen, dieses düstere Mittelalter-Ding und der Kampf um das nächste Honorargeld und sowas. Das passt schon, aber ist jetzt nichts, wo ich danach noch summend im Aufzug stehe und sage, Mensch, was für eine Melodei.
Hier nur zum Verständnis, die Spielwelt ist fiktiv, ne?
Ja. Gut. Also da komplett fiktiv. Man guckt natürlich drauf und erkennt alles irgendwo wieder, wie es halt immer so ist. Also sieht alles sehr europäisch aus. Die Städte wirken alle wie so ein Dörfchen, wie man es hier erwarten könnte. Genau, also so ist das.
Alles klar. Und habe ich dich nicht auch irgendwie dazu überredet, dir einen Ultrawide-Bildschirm zu kaufen für deinen PC?
Ja,
Läuft das schön im Ultrawide? Es läuft.
Ich sitze hier wie am Zugfenster, guck von links nach rechts, von rechts nach links. Es wird komplett ausgefüllt.
Ausgezeichnet, bin ich zufrieden und habe keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für die vielen Fragen und das schöne Gespräch. Freue mich, dass das Spiel jetzt nochmal hier so ein bisschen auf seine Bühne gekommen ist, weil wie gesagt, es hat irgendwas richtig gemacht, dass ich mich da so lange mit beschäftigt habe und ich hoffe, dass die Leute da draußen auch was damit anfangen können. In dem Sinne, schreibt mir und uns im Forum von der Pod, wenn ihr Rückfragen oder sonstige Gedanken mit uns teilen wollt. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und danke dir, Sebastian, für die Fragen. Tschüss!